Zunächst jedoch bespricht Herr Falschgold The Ascent of Money vom Aufstieg des Geldes von Niall Ferguson. Je nach Geschichtsschreibung im Jahr 2 oder 3 der großen Finanzkrise lässt sich ausmachen, dass auch diese wieder ihre Gewinner hat. Die Rede ist im Gegensatz zur allgemeinen gedankenfreien Empörtheit nicht von den Bankern. Dass diese unbeschadet aus jeder Krise gehen, ist selbstverständlich. Der Croupier am Roulette-Tisch hat einen Arbeitsvertrag, der ihm ein Gehalt zusichert, das im Verhältnis zum verspielten Geld mikroskopisch ist, und der gelegentliche Jeton Trinkgeld, den er erhält, wenn er den Stammspielern gewogen ist, macht die Sache angenehm, aber wieder im Verhältnis zum Kontostand des Arbeitgebers nicht wirklich skandalös. Auch der bankvorstehende Casinobesitzer ist kein Gewinner. Wenn in seinem Glaspalast die Neonröhren ausgehen, wird er nicht gerade von Sozialhilfe leben müssen, aber im Verhältnis zu den Jahren im Licht kann er nicht von Erfolg reden, wenn er sich gierig noch schnell eine Abfindung sichert, die im einstelligen Bereich dessen liegt, was er sonst verdient hätte. Vergessen wird von Kritikern, die netto nicht von brutto unterscheiden können, gerne, dass Spezialisten bezahlt werden, die ob der Gehaltssumme nicht die sympathischsten Zeitgenossen sein mögen, aber im Gegensatz zu ihren schäumenden Kritikern ihr hochkomplexes Arbeitsgebiet zumindest in ihrem Teilbereich überschauen. Nein, der Gewinner der derzeitigen Krise ist der interessierte Zuschauer. Tief versunken in den Sesseln vor der Tagesschau oder auf der vordersten Stuhlkante sitzend, gebannt starrend auf die emotional deutlich schmissiger aufbereiteten Bilder von NTV und Co., bekommt man in Realtime ein Schauspiel geboten, ein Epos aus einem unbekannten Land mit exotischen Schauplätzen, London, New York City, Hongkong, mit unvorstellbaren Weiten, einer 10, 100 Milliarden, einer Trillionen Dollar, rasanten Schnitten von nächtlichen Sitzungen, in denen Regierungschefs und Finanzminister mal eben Schecks in zehnstelliger Höhe über den Tisch schieben, kurz vor der Eröffnung der Tokioter Börse nachts um 2, Schnitt New York, Banker, die früh um 9 mit Kartons ihren Arbeitsplatz räumen, in den Porsche steigen und überlegen, wovon sie ihre monatliche Ratenzahlung für das Haus in den Hamptons bezahlen sollen, mit der richtigen Schurken, die mit Galapartys und milliardengroßen Scheckreitereien Millionen Anlegern das Konto leer räumen, und Protagonisten von komplexem Charakter, Bankern, die zu Finanzministern werden, und Finanzminister, die davon träumen, mit der Kavallerie die Schweiz zu überrennen. Mit TV-Kommentatoren, die sich lächerlich machen, indem sie innerhalb von Wochen, Tagen, ja manchmal einer einzigen Sendung komplett konträre Ansichten von sich geben, und mit Geschichtenerzählern, die jahrelang schon recherchieren, wie das passieren konnte, was soeben geschieht, die kluge Reportagen filmen und Bücher schreiben über Geschichten vom Geld. Um ein letzteres solches geht es in dieser Rezension. Niall Ferguson, Historiker, Brite, besser Schotte, lebt und lehrt schon seit langen Jahren in den USA, dem Epizentrum des Krisenbebens, und hatte das feine Händchen, sein Werk The Ascent of Money vom Aufstieg des Geldes lange vor der Finanzkrise zu beginnen, was dem Buch die Objektivität lässt, und im November 2008 zu beenden, was ihm Grund gab für ein ausführliches Vor- und Nachwort, und man kann vermuten, auch das letzte Kapitel From Empire to Chimerica als Wortspiel auf Chimäre ist erst in den letzten Monaten entstanden. Somit ist The Ascent of Money der ideale Opernführer für das derzeitige Drama, das irgendwie niemanden persönlich so zu tangieren scheint, wie es ihm der Anchorman weiszumachen sucht. Auf 450 Seiten erzählt Ferguson in unprofessoralem Ton Geschichten durchwoben von dem Ding, das als simples Hilfsmittel begann, um Ernteeinkünfte mit Viehherden besser verrechnen zu können und heute fast allen Menschen fast alles auf der Welt ist. Dabei hält sich Ferguson nicht lange bei der Folklore um die ach so vielfältigen Dinge auf, die Geld sein können. Tontafeln, Muscheln, Münzen, Scheine, nichts, so ungefähr lautet die Aufzählung kurz im ersten Kapitel. Und schnell lernen wir, was Geld alles nicht ist. Oder wie Ferguson es mit seinen eigenen Worten in der US-TV-Satire-Show The Colbert Report mitten in der Wirtschaftskrise Ende letzten Jahres sagt.
I mean, this is obviously this is money. You've probably seen that before.
Yeah, that's George Washington. That's
well,
a dollar bill.
You could have sex with him, but he's dead. Yep. So
All right.
Think of money this way,
okay.
Stephen. Don't forget to give me that back at the
I
end.
I will not forget.
It is a means of exchange, so you can exchange it for whatever you want, and it's a unit of account, so you can count up how much money you have in terms of dollars. But I prefer to think of it as a relationship. It's a relationship between a creditor and a debtor. Between somebody who lends money and somebody who borrows it. And it doesn't need to take that form. It doesn't need to be a bit of paper.
Wait a second, we're having a problem right now. No one will lend anybody money.
Yeah.
So doesn't that mean that there is no money?
Well,
if no one will lend money, then money itself doesn't exist by your logic.
Well, in some ways that's true because a lot of money doesn't take that form at all. It's in banks and it's invisible. About half the money supply.
Invisible money?
It is invisible. It is.
How do you know if someone steals it?
So, well, this is the point, because money relies heavily on trust. That's why the word credit has its roots
okay,
in the
word. I like money, but I don't like trusting people.
Yeah, but you see, you trust... But, Stephen, you trust your bank, and it tells you, I don't know how much money you've got in the bank, but it tells you it's there. But I have bad news for you, it's not. Most of it is not there. They've lent it to other people.
What do you mean?
Do you see? Okay,
can I get it back?
Well, yes, you probably can, but if everybody asks for their money back at once from the bank, then there'll be a problem.
Well, not everybody. I just need mine.
Yeah, you're fine. So if you want money out of the bank, you take your little plastic card, mm-hmm. you go to a hole in the wall.
Yeah.
At that point, the money's not visible. It only becomes
visible.
Wait,
are you at a gay porn shop? What hole are you talking about?
So we... You call them ATMs.
Yes, yes,
I'm one
yes.
of the hated British.
Yes, yes,
so we
yes.
Call
do you
them
hear me
holes
a squirrel,
the
by the way?
Never.
Never? Okay.
No.
Good to hear.
No, but
all
I'll
right.
try.
Okay.
I'll try if you insist.
Mm-hmm.
Nope. So the point I'm trying to make, Stephen, is that most money isn't actually visible. When we talk about the money supply, this is only a fraction of it. The banknotes are only a fraction of it. Most of it is in bank accounts, not visible. And the truth is, it's
what about
not that
gold? What about gold? Yeah. Like, what about like Fort Knox? Yeah. Is this backed up by anything?
Well,
does this represent gold?
No. Not since the early 1970s.
So why is it worth anything?
Because you believe it is. Because, well, really, it's credit. It's your belief in that signature. It says Henry Paulson. He's the Treasury Secretary, not for much longer. Listen, it says, this note is legal tender for all debts, public and private. And you believe that, and so do the people who accept these notes when you pay for things. That's how money works. It's basically trust. This is actually intrinsically only worth a few cents. It's just a little piece of paper. But you believe in it, and so do the people who accept this money.
Und aus dieser Konsequenz, dass Geld das Vertrauen ist, welches man in es setzt, lassen sich fast alle Ausbildungen der modernen Finanzökonomie ableiten. Das Bankenwesen an sich, Staatsbanken und Verschuldung, Devisenhandel, das Versicherungswesen, das mit Renten und Lebensversicherungen beginnt und damit endet, dass man heute alles, was man meint, statistisch in den Griff zu bekommen, versichert, die Immobilienwirtschaft und der Häuserboom bis zum großen Crescendo, wenn in fast allen diesen Bereichen Dinge falsch gemacht werden und es zum Perfect Storm der derzeitigen Finanzkrise kommt. Die Ursprünge einiger der genannten Teile der Finanzökonomie werden für den Leser durchaus überraschend sein. So erklärt Ferguson anhand Shakespeares »Der Kaufmann von Venedig« das erstmalige Auftreten des Staates als Schuldner, zurückgehend auf die permanenten Kriege im 14. Jahrhundert zwischen den jetzt norditalienischen Handelsstädten wie Florenz und Venedig, die hauptsächlich von Söldnern geführt wurden, die selbstverständlich bezahlt werden wollen. Daraus ergab sich, dass welcher Stadtstaat über die meisten finanziellen Reserven verfügt, sich die beste Armee leisten kann, weshalb diese Staaten Schuldscheine mit einem festen Zins an ihre Bürger ausgaben, einzulösen, garantiert nach einem Ende einer festgelegten Laufzeit gegen Geld und Zinsen. Geboren war die Staatsanleihe oder auch Rente, denn viele Bürger dieser Städte nahmen die Anleihen gerne an, um sie im Alter in Cash zurückzuverwandeln, denn dass der Staat als Gläubiger pleite geht, galt als unwahrscheinlich. Da man einen Schuldschein aber nur einlösen kann, wenn der Gläubiger, hier also der Staat, noch existiert, sprich er aus einem Krieg erfolgreich hervorgeht, schwanken, trotz staatlich zugesagten Zins, der Wert dieser Staatsanleihen, je nachdem, welche Anleihe ausgebender Staat soeben die Oberhand im Kriege hat. Und wo es Schwankungen im Wert gibt, gibt es Leute, die die Nerven haben und Leute, die diese verlieren. Um ihre Rente bangen und ihren Staatsschuldschein lieber an einen Privatmann mit Verlust verkaufen, als zu warten, dass sie diesen im Alter bei einem Staat einlösen können, der vielleicht schon nicht mehr existiert. Geboren war der Rentenmarkt. Und gleichzeitig die Verflechtung von staatlichen Schuldnern und privaten Gläubigern, die wir heute wieder in ihrer extremen Ausbildung sehen, wenn private Banken scheinbar Staaten unter Druck setzen können, ihnen den Rettungsschirm aufzuspannen. Und, nicht zu vergessen, wurde damit die Information als Quelle von Reichtum geboren, denn das Erreichen der Nachricht vom Ausgang der entscheidenden Schlacht entschied über Gewinn oder Totalverlust. Ausgehend von den eben genannten Ereignissen im Norditalien des 14., 15. Jahrhunderts entwickelt sich im Buch sehr stringent und einleuchtend dargestellt ein Bild vom Aufstieg des Geldes. Gewarnt vor der Volatilität sicher geglaubter Staatsanleihen vertrauten Anleger nach und nach nur noch Staaten mit Reserven in der Schatzkammer, Gold, bis Spanien in Südamerika unvorstellbare Mengen desselben fand und sich für unendlich reich hielt, bis es merkt, dass durch den Überfluss des Edelmetalls ihre Währung an Wert verlor, ihnen keiner mehr gegen Münzen Waffen verkauft und sie den Krieg gegen England verlieren, weil dieses heimlich die Goldreserven in ganz Europa aufkauft. Geschichten werden erzählt von wenig bekannten Personen der Weltgeschichte, wie einem schottischen Auswanderer am Hof Louis Quatorze, der Frankreich mehrmals an den Rand des finanziellen Zusammenbruchs bringt, indem er Aktien auf Baumwollgewinnen in den amerikanischen Kolonien ausgibt und bei drohendem Desaster seinem Einfluss am Hof wie unter Politikern ausnutzt und seine riskanten Geschäfte zu retten hofft, indem er die gesamte Geldmenge Frankreichs zu kontrollieren versucht. Ferguson wirft ein Licht auf Mythos und Realität des Einflusses der Bankiersfamilie Rothschild auf die weltgeschichtlichen Ereignisse in Europa und Amerika des 18. bis 20. Jahrhunderts, war es doch diese, die die eben genannte Goldaufkaufaktion im Auftrage Englands ausführte und damit den Grundstock für Reichtum und vor allem politischen Einfluss legte. Selbstverständlich beleuchtet Ferguson dabei den Antisemitismus in Finanz wie Allgemeinpolitik, wirft aber im Laufe des Buches auch Schlaglichter auf vier weniger bekannte Personen, wie zum Beispiel einer Gruppe Chicagoer Ökonomen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die ihre Theorien über die Staatsverschuldung, deren Auswirkungen und deren Bekämpfung ausgerechnet als Berater und Minister im Chile Pinochets austesten und dabei 1980 mitten in der Diktatur den Grundstein für ein bis heute weltweit nachgeahmtes Rentenversicherungssystem legen, das gleichzeitig die Staatsverschuldung im Zaum hält. Dabei hält sich Ferguson nur in Nebensätzen an der Moralität der handelnden Personen auf. Ferguson ist als komplett im Kapitalismus sozialisierter Schriftsteller beschreibender Realist, kein Ideologe. Für den kritischen Leser ist The Ascent of Money damit natürlich kein Buch übers Geld, sondern eines über den Kapitalismus. Für den Leser jedoch, der sich bei der Erwähnung des Begriffs Realpolitik nicht mit dem Kissen über dem Kopf ins Bett legt, ist es äußerst wohltuend, eine Geschichte des Geldes ohne Belehrungen und pflichtbewusst kritisches Hätte und Könnte zu hören. Aber selbst wer zu Beginn darauf besteht, den Unterschied zwischen Sozialismus und Kapitalismus in der Geschichte vom Aufstieg des Geldes beachtet zu wissen, könnte das nach dem Lesen des Buches anders sehen, denn der Autor macht überzeugend klar, dass zumindest was das Geld, den Hauptakteur der Ökonomie der letzten 5000 Jahre betrifft, dessen Wirkung und die sich daraus ableitenden Mechanismen in beiden Gesellschaftsformen die gleichen sind. Geld ist Vertrauen und es hat man oder man hat es nicht in beiden Wirtschaftssystemen. Die in dieser Rezension zeitbedingt etwas lose Aufzählung von Ereignissen und Personen sind, wie schon erwähnt, im Buch deutlich stringenter miteinander verbunden. Der Aufstieg des Geldes vom Zählmittel über den privaten Leihmarkt, über den staatlichen Schulden- und Rentengeber zum privaten Versicherer, zum staatlichen Versicherer wird von Ferguson nie verlassen. Man erhält ein kompaktes Bild von den Zusammenhängen, in dem wir miterleben, was funktionierte, was schiefging, wie man sich behalf, wenn es schiefging, wie neue Institutionen und Methoden entwickelt wurden, bis wir bei dem heutigen Instrumentarium angelangt sind, das uns nun wieder im Stich zu lassen scheint. Was der neuen Erkenntnissen offene Leser am Ende des Buches in der Hand hat, ist ein Überblick, der ihm hilft, das Spektakel, die Akteure und deren Handlungen besser zu verstehen als die empörte Journalie oder der wahlkämpfende Politiker. Er wird zwar moralisch kurz zusammenzucken, wenn man keine 3 Milliarden für Kindertagesstättenplätze hat, aber 30 Milliarden für eine Bank, die bis vor einem Jahr keiner kannte. Aber er wird ein Gefühl dafür bekommen, was schiefgehen könnte, wenn Leute wie Bernanke, Geithner oder Steinbrück die Geschichte vom Aufstieg des Gelds nicht kennten und dem moralischen Zucken nachgeben würden. Dank Niall Fergusons The Ascent of Money wird man beginnen, diese Protagonisten, die oft so seltsam kalt denken, reden und handeln, einen Hauch sympathischer zu finden.
To be free, I'm better.